Ja, ich freue mich, bei euch sein zu dürfen, dass es heute geklappt hat. Und ich will starten mit einer Frage an dich. Wann wurdest du das letzte Mal so ganz unerwartet und großzügig beschenkt? Bei mir war das vor ein paar Wochen der Fall. Ich habe eine Freundin besucht, bei der war ich noch nie zu Hause, also wir kennen uns noch nicht so ewig. Und dann habe ich sie vorher halt, wie man das so macht, gefragt, hey, soll ich vielleicht einfach meinen Schlafsack mitbringen? Dann musst du nicht extra für die eine Nacht Bettwäsche beziehen. Und sie hat zurückgeschrieben, nee, ist all inclusive hier. Okay, sehr cool, also war ich bei ihr. Und dann am nächsten Morgen haben wir gesagt, okay, komm, wir fahren in die Stadt. Und dann sind wir frühstücken gegangen und alles Mögliche hatten wir so vor. Und morgens im Auto sagt sie nochmal so, aber Tabea, du weißt, heute ist all inclusive. Und ich dachte so, wow. Und dieser ganze Tag, also wir waren sogar noch in der Therme und so, also es war jetzt nicht der billigste Tag, wurde ich einfach beschenkt. Dürfte ich einfach so annehmen. Und das hat mich total dankbar gemacht, total berührt irgendwie. Ich dachte, cool, Großzügigkeit zu erleben, ist einfach schön, oder? Aber ehrlich gesagt, wenn ich so auf der anderen Seite stehe, dann fällt mir das gar nicht immer so leicht. Also, dass ich die Großzügige bin. Irgendwie ertappe ich mich dabei, dass man doch irgendwie so ein bisschen rumrechnet oder gerade wenn man mit Freunden eben unterwegs ist, dann, naja, zahlt halt jeder für sich, oder? Dabei könnte man jemandem so eine große Freude machen, indem man den einfach mal einlädt. Ich zumindest bekomme sehr gern Geschenke. Heute geht es ums Thema Großzügigkeit und Geben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich weiß nicht, ob du gerne gibst. Fällt es dir leicht, großzügig zu sein? Oder vielleicht ist ja hier auch so der ein oder andere, der sich so ein bisschen denkt, naja, so viel habe ich ja auch gar nicht, ich kann gar nicht so viel geben. Und dem will ich eine These entgegensetzen. Und zwar, Großzügigkeit ist nicht abhängig von deinem Vermögen, sondern von dem, was du zu tun vermagst. Vielleicht klingt der Satz ein kleines bisschen holprig, aber ich mag so dieses Wortspiel vom Vermögen im Sinne von Reichtum und Besitz, aber auch vom Vermögen als Verb im Sinne von etwas tun können oder etwas tun wollen. Denn letztlich glaube ich, dass Großzügigkeit weniger eine Frage des Habens ist, als eine Frage der innerlichen Haltung und des Wollens. Wie komme ich drauf? Dazu will ich gerne einen Bibeltext mit uns anschauen. Weil klar, zu diesem ganzen Thema Geld, Besitz und Geben hat Jesus auch eine ganze Menge gesagt. Dafür hole ich ein kleines bisschen aus, damit wir so den Kontext verstehen können. Und zwar, es geht um Lukas 21 und das muss man so im Zusammenhang mit dem Kapitel davor sehen. Jesus hat da täglich im Tempel gepredigt. Wir sind ziemlich am Ende von Lukas, also auch kurz vor der Kreuzigung. Und diese ganzen Reden, diese Predigten, die beginnen schon Ende von Lukas 19 und gehen dann eben bis Anfang Lukas 21. Und da ging es um so Fragen wie, wer Jesus eigentlich ist, wie man das mit der Auferstehung zu verstehen hat oder ob man eigentlich seine Steuern zahlen muss. Seine Hörer, das war das Volk, waren alle möglichen Leute, die vielleicht extra zum Tempel gekommen sind, um Jesus zu hören. Oder die so zufällig vorbeikamen. Und auf alle Fälle waren da auch seine Jünger mit am Start. Und vor den Ohren dieser ganzen bunt gemischten Menschenmenge gibt Jesus jetzt seinen Jüngern eine ganz klare Warnung, wen sie sich nicht als Vorbild nehmen sollen. Und zwar sagt er in Lukas 20 in den Versen 46 und 47, nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten. Sie lieben es, in wehenden Gewändern über die Marktplätze zu flanieren und die Ehrenbezeugungen der Leute entgegenzunehmen. Und sie beanspruchen, in den Synagogen und bei Festen auf den Ehrenplätzen zu sitzen. Doch gleichzeitig betrügen sie Witwen schamlos um ihren Besitz und um zu verbergen, wie sie wirklich sind, sprechen sie in der Öffentlichkeit lange Gebete. Deshalb wird ihre Strafe umso härter ausfallen. Ganz schön klare Worte, die Jesus da spricht. Das ist ein hartes Urteil über die Schriftgelehrten. Dabei waren doch eigentlich diese Schriftgelehrten ziemlich angesehene Leute im Volk. Die wurden von vielen bewundert. Ich meine, schließlich wussten die ja richtig viel. Die kannten sich richtig gut aus in den Schriften. Die haben das doch auch ziemlich ernst genommen, oder? Die haben das doch irgendwie so gelebt. Das waren gottesfürchtige Männer. Klar, warum sollte man sich die nicht als Vorbild nehmen, oder? Und ja, ich denke auch, zur Zeit Jesu, da gab es gläubige, gelehrte Juden, die das sehr ernst genommen haben. Zum Beispiel wird da in der Bibel der Nikodemus erwähnt, der mit Jesus das Gespräch gesucht hat, weil er ernsthafte Fragen hatte. Oder da war der Synagogenvorsteher Jairus, der zu Jesus ging, weil er geglaubt hat, hey, du hast die Macht, meine Tochter gesund zu machen. Also nicht alle Schriftgelehrten oder Strenggläubigen waren jetzt Heuchler, aber doch eine ganze Menge von denen. Und die Gefahr ist groß, auch für die Jünger Jesu, dass ihnen das Ansehen bei den Menschen einfach zu viel bedeutet. Dass ihnen die eigene Ehre mehr wert ist als Gottes Ehre. Jesus spricht diese Warnung aus, weil er eben die Gefahr sieht, dass sich auch die Jünger von sowas blenden lassen oder eben selbst in diese Falle tappen, dass sie Ehre und Anerkennung bei den Menschen suchen und deshalb nach außen hin irgendwas anderes sein wollen, was sie aber eigentlich gar nicht sind. Und leider zeigt ja auch so ein bisschen unsere Kirchengeschichte, dass diese Warnung an seine Nachfolger durchaus notwendig war, berechtigt ist. Zum Beispiel diese Sache mit den Ehrenplätzen. Auch in deutschen Kirchen gab es besondere Plätze in den ersten Reihen, die fest vergeben waren an irgendwie reiche Familien und Gönner der Kirche. Und diese Reichen, die saßen auch nicht einfach auf irgendwelchen simplen Kirchenbänken, sondern die haben sich da gut gepolsterte Sessel aufstellen lassen. Und mit Stolz haben sie auf diesen Plätzen gesessen und haben auf die anderen herabgeschaut. Man ist in die Kirche gegangen, um gesehen zu werden. Oder auch diese Sache mit dem Thema Gebete. Ich war mal vor einigen Jahren Mitarbeiterin auf einem Teenie-Camp und wie das so üblich ist auf solchen Camps, gab es Kleingruppenzeiten und immer so am Ende haben wir auch zusammen gebetet und haben die Teens eingeladen, mit uns Gebetsgemeinschaft zu machen. Wer möchte, ganz freiwillig, darf auch laut mitbeten. Und gegen Ende dieser ganzen Freizeitwoche war dann ein Mädel, die sonst immer so die Erste beim Beten war und die meinte auf einmal, ich weiß gar nicht, ob ich das Ganze mit Jesus wirklich so glaube. Das hat mir total zu denken gegeben, weil ich dachte, okay, ihre Gebete klangen so anders. Aber selbst beim Beten kann man sich oder anderen irgendwie was vormachen. Der Punkt, den Jesus mit dieser Warnung macht, ist, es geht nicht um den äußeren Schein. Wenn du deinen Glauben lebst, wenn du Gott dienst, betest oder dich um andere kümmerst, dann nutze das nicht, um dich dadurch selbst besser darzustellen. Um dich selbst irgendwie zu bereichern, um Ruhm, Ehre und Anerkennung dadurch zu bekommen. Dienste und Ämter, die wir aufgrund unseres Glaubens wahrnehmen, dürfen nicht missbraucht werden, um sich selbst dadurch zu bereichern. Sei nicht kleinlich und berechnend, um dich durch deinen vermeintlichen Einsatz für den Herrn zu bereichern. Und direkt nach dieser Warnung vor den schlechten Vorbildern findet eine andere Begebenheit statt, wodurch Jesus für seine Hörer eine Lehreinheit macht. Und weil diese Begebenheit eben hier bei Lukas, aber auch im Markus-Evangelium immer direkt nach dieser Warnung kommt, glaube ich, dass das einfach zusammengehört. Also und nach diesen schlechten Vorbildern kommt jetzt das gute Vorbild. Dazu lese ich 21,1-4. Während Jesus im Tempel war, sah er zu, wie die reichen Leute ihre Spenden in den Opferkasten legten. Da kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen ein. Ich versichere euch, sagte er, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn jene gaben nur einen Bruchteil von ihrem Überfluss. Sie aber, arm wie sie ist, gab alles, was sie besaß. Im Tempel gab es damals 13 Opferkästen und die wurden rund 800 vor Christus aufgestellt, kann man in 2. Könige nachlesen. Ziel war damit, Spenden für den Bau des Tempels oder auch Ausbesserungsarbeiten einzusammeln. Und die hatten alle so eine trichterähnliche Form und waren da so ringsum aufgestellt. Manche, da war irgendwie gleich gekennzeichnet, die waren für einen ganz bestimmten Zweck, für ein bestimmtes Opfer oder für die Tempelsteuer. Und es gab wohl auch einen für, einfach für allgemeine Spenden. Keine Ahnung, wo genau Jesus jetzt da im Tempel saß und lehrte. Auf alle Fälle muss er einen guten Blick auf so einen Opferkasten gehabt haben. Da gingen die Leute dran vorbei und die warfen ihre Spenden ein. Natürlich stellt sich ja auch so ein bisschen die Frage, okay, wie genau ist das eigentlich passiert, dass Jesus erkennen konnte, ob die jetzt viel oder wenig gegeben haben. Ich weiß nicht, ob die das so ganz offensichtlich gemacht haben, so hey, schaut mal hier, ich werf 3 Scheine ein. Keine Ahnung. Aber was wir wissen ist, natürlich, Jesus kennt ja die Menschen. Der sieht ihr Herz. Und ob jemand arm oder reich ist, kann man ja irgendwie auch am Äußeren erkennen. Bisschen an der Kleidung oder so. Auf jeden Fall kamen da jetzt also Menschen, die waren reich. Hier wird die Mehrzahl genutzt. Wie viel genau es waren, wissen wir nicht. Aber es waren mehrere. Und die haben scheinbar auch nicht wenig gegeben. Und dann kommt da diese eine Frau, diese Witwe, eine arme Person. In der damaligen Zeit gab es keine staatliche Rente. Das heißt, wer alt war, war auf die Versorgung durch die Familienmitglieder angewiesen. Und die Frauen, die waren grundsätzlich immer auf die Versorgung durch den Mann angewiesen. Diese Frau hatte keinen Mann mehr. Scheinbar hat sie auch nicht so viel bekommen. Sie war bettelarm. Und trotzdem spendet diese Frau. Sie geht zum Tempel und sie legt ihr Opfer in den Opferkasten. Erstmal schon bemerkenswert. Hier im Text steht, dass es 2 Münzen waren. Genauer steht da im Griechischen, dass es 2 Lepta waren und eins davon, ein Lepton. Das war so ungefähr die kleinste Münze, die es gab. Und beim Recherchieren habe ich so ein bisschen rausgefunden, okay, davon konnte man sich vielleicht gerade so einen halben Sperling kaufen. Der war nichts wert. Also diese Frau, die hatte einfach echt gar nichts. Weiß nicht, wie gut ihr mit der Lutherbibel vertraut seid. Der Luther hat das Ganze mit dem Schärflein übersetzt, weil das zu seiner Zeit die kleinste Münze war. Deshalb gibt es auch diesen Ausdruck, das Schärflein der Witwe. Ich weiß nicht, heute wäre das vielleicht so ein Euro oder so. Also es war auf jeden Fall eine sehr geringe Summe, die diese Frau da gegeben hat. Und Jesus sagt jetzt aber, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Okay, Jesus, Mathe war wohl nicht so ganz deine Stärke. 2 so kleine Münzen sind doch nichts im Vergleich zu den ganzen Scheinen, die die anderen da gegeben haben, oder? Ich glaube, Jesus war sogar richtig gut in Mathe, denn er wusste, dass die Reichen nur einen Bruchteil ihres Vermögens geben. Also keine Ahnung, ob das jetzt 5% waren oder 10% oder 15%. Auf jeden Fall war es bei der Witwe 100%. Und 100% ist nicht nur ein Bruchteil, sondern 100% ist das Ganze. Diese Frau, die gibt alles, was sie hat. Wenn man in eine bisschen wörtlichere Übersetzung reinschaut, dann steht da auch über die Reichen, die haben von ihrem Überfluss eingelegt. Und über die Witwe wird gesagt, diese hat aus ihrem Mangel heraus den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte, eingelegt. Die Reichen, die geben aus dem Überfluss, aus dem zu viel, aus dem, was sie eigentlich sowieso nicht brauchen. Damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen, habe ich eine Packung Schokoriegel dabei. Das sind 10 Stück, so viele kann ich jetzt sowieso nicht alle auf einmal essen. Vorher wird mir schlecht. Und mal angenommen, ich wüsste jetzt, okay, jeden Tag bekomme ich so eine Packung Schokoriegel. Das heißt, ich kann ganz locker rumgehen und einfach mal ein paar Schokoriegel verschenken. Bitte schön. Genau, bedient euch. Das tut mir ja nicht weh, weil ich habe ja immer noch welche. Aber es sieht gut aus, oder? Heute haben die Glück, die vorne sitzen. Muss sich ja auch mal lohnen. Und wenn ich jetzt aber nur einen Schokoriegel hätte, dazu habe ich einen anderen genommen. Das ist alles, was ich habe. Keine Ahnung, wann ich den nächsten davon wiederbekomme. Und den jetzt herzugeben, ist natürlich schon mal eine ganz andere Nummer. Ich kann den jetzt trotzdem verschenken. Ich habe ja noch die anderen, nein. Aber möchte den jemand lieber? Bueno? Bitteschön. Also arm und reich ist immer relativ. Viel und wenig kommt immer auf den Kontext drauf an. Ein Riegel, wenn ich nur einen habe, ist 100%, aber wenn ich eine ganze Packung voller Schokolade habe, ist es gar nicht so viel. Und ich glaube, wir Menschen, wir haben oft so die Tendenz, uns nach oben hin zu vergleichen. Da schneide ich dann immer als die Ärmere ab, weil ich meine, ich habe jetzt ja nicht so ein dickes Auto wie die Leute in meiner Nachbarschaft. Außerdem wohne ich auch nur zur Miete und besitze kein eigenes Haus. Ein Pool steht leider auch nicht in meinem Garten. So viel Geld für neue Klamotten kann ich vielleicht auch nicht ausgeben. Also ich meine, so reich bin ich jetzt wirklich nicht. Aber ganz ehrlich, schauen wir mal auf die andere Seite. Dafür, dass wir in Deutschland leben, gehören wir einfach mal direkt zu den reichsten 10% weltweit. Es gibt im Internet auch so Rechner, da kannst du dein Gehalt eingeben oder was du so besitzt. Und dann siehst du, zu welcher Schicht du gehörst oder wie viel Prozent eben mehr oder weniger als du haben. Dann ist das Ganze auch noch abhängig von den äußeren Umständen. Vielleicht ist mein Gehalt jetzt nicht das allerhöchste, aber ich lebe alleine und muss das Ganze nicht auch noch mit einer Familie teilen. Dadurch ist es schon mal gleich viel mehr wert. Und ich weiß ganz eigentlich, Geld ist so ein Tabuthema, darüber spricht man nicht in unserer Gesellschaft. Und auch wir Christen, wir reden darüber eigentlich nicht, obwohl Jesus eben ganz viel zu diesem Thema sagt und den Umgang mit dem Geld immer wieder anspricht. Und da ich ja heute hier nur zu Gast bin und absolut keine Ahnung über eure Finanzen habe, wollte ich das Ganze einfach mal zum Thema machen und dieses Tabu brechen, weil ich glaube, dass an diesem Thema, wie du mit deinem Geld umgehst, liegt einfach so viel. Jesus sagt zum Beispiel in der Bergpredigt, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Oder er sagt auch, man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen, nicht Gott und dem Geld. Am Umgang mit unserem Geld zeigt sich, wem wir vertrauen. Glaubst du, dass Gott dich versorgt, unabhängig von deinem Kontostand? Glaubst du, dass Gott dir genügend gibt, wenn du großzügig anderen gegenüber bist? Vertraust du, dass du auch dann noch genug hast, wenn du zum Beispiel monatlich spendest, deinen Zehnten gibst, wie es so als Richtwert in der Bibel heißt? Vielleicht kurz noch ein paar Gedanken zu diesem Zehnten. Diese Regel kommt ja ursprünglich aus dem Alten Testament und genau genommen steht da gar nicht der zehnte Teil, den man abgeben soll, sondern es soll die Erstlingsgabe sein. Gott fordert dazu auf, dass man von der neuen Ernte oder von dem, was man eben so bekommt, zuerst Gott 10% gibt. Weil das dann ja wirklich ein Ausdruck meines Vertrauens in Gott ist. Das ist Hingabe. Mein Bestes und Erstes gebe ich Gott. Und nicht das, was vielleicht noch am Ende übrig ist. Wenn ich dann festgestellt habe, ah ja, okay, ich habe mich gut selbst versorgt. Das drückt einfach aus, hey, ich vertraue Gott, dass der mich versorgen wird, auch wenn ich selbst noch gar nicht weiß, was da vielleicht noch so für Kosten diesen Monat auf mich zukommen. Man weiß ja nie, wann mal irgendeine Reparatur fällig ist oder was auch immer. Ich mache Jugendarbeit und da sind manchmal die Tabus noch nicht ganz so streng wie ansonsten in der Gesellschaft. Auf jeden Fall wurde ich da auch schon gefragt, Tabea, wie ist das eigentlich so? Brutto, netto, von was muss man eigentlich die 10% geben? Dazu zwei Gedanken. Diese 10% sind ein Richtwert, woran man sich orientieren kann. Das ist jetzt kein Gesetz, was man ganz streng einhalten muss. Das heißt, im Endeffekt kannst du auch entscheiden, ob du von deinem Brutto oder von deinem Netto 10% gibst. Oder auch, ja, je nachdem, wie überhaupt die finanzielle Situation so ist, musst du selber wissen, was ist gerade möglich. Und wenn es weniger als 10% sind, dann ist das auch voll okay. Und der zweite und viel wichtigere Gedanke ist, unser ganzes Geld soll Gott gehören. Es kann nämlich auch nicht sein, dass wir sagen, na gut, 10%, die spende ich jetzt der Kirche und von den anderen 10% kaufe ich mir Drogen oder sonst irgendwelche illegalen Dinge. Der amerikanische Evangelist Billy Graham, der soll einmal gesagt haben, dein Kontoauszug ist ein theologisches Dokument, weil unser ganzes Geld gehört Gott. Und ja, dazu gehört eben, dass ich auch was spende. Wir haben ja heute hier ganz schön viele Möglichkeiten gehört, wo man sein Geld dazugeben kann. Aber es kann genauso gut heißen, dass Gott sagt, hey, und heute gönnst du dir einfach mal in der Fußgängerzone einen Kaffee. Ich darf mir auch mal was gönnen, weil Gott mir was gönnt. Und außerdem glaube ich übrigens auch nicht, dass Spenden nur auf ein festes Brutto-Netto-Gehalt bezogen wäre, sondern das fängt schon beim Taschengeld an. Ich kann auch von meinem BAföG was spenden oder keine Ahnung, von was ihr sonst so lebt. Geben ist einfach immer Ausdruck deines Gottvertrauens, egal woher dein Einkommen kommt. Bevor ich Jugendreferentin in Weinheim wurde, war ich Missionarin, als Missionarin in Frankreich mit der DMG unterwegs und dafür musste ich mir auch so einen Spenderkreis aufbauen und das war wirklich herausfordernd. Auf alle Fälle erinnere ich mich an so ein Gespräch, was ich damals hatte, wenn man dann eben so ein bisschen unterwegs ist und den Leuten erzählt, was man vorhat und sagt, okay, ich bräuchte dafür noch Geld. Und dann kam da mal eine Frau auf mich zu und die sagte so, ach Tabea, du weißt ja, ich lebe vom Arbeitslosengeld und deshalb kann ich dir nichts spenden. Und nur damit sich jetzt keiner wundert, ich habe die Leute jetzt nicht so völlig direkt darauf angesprochen und gebeten, mir was zu geben, sondern es ist für mich auch absolut okay gewesen, oder ist es, wenn Leute mal nichts geben. Ich selbst bekomme auch ganz schön viele Rundbriefe von Missionaren und christlichen Werken, die auch immer alle Geld wollen. Und da muss man einfach abwägen, was ist jetzt dran, bei wem gebe ich was. Aber auf jeden Fall ist mir dieser Satz sehr hängen geblieben. Können nur die Reichen geben, beziehungsweise eben nur, wenn man ein bestimmtes Einkommen hat. Aber ehrlich gesagt, wenn ich so diesen Bibeltext anschaue, diese Worte, die Jesus über diese Witwe sagt, dann muss ich sagen, nein, wir dürfen alle geben. Klar, die Summe ist ganz unterschiedlich. Die Witwe hätte ja irgendwie auch nur eine von den zwei Münzen geben können. Aber sie gibt beide, weil sie ganz auf Gott vertraut. Dein Geben ist Ausdruck deines Gottvertrauens. Jesus sagt auch, trachtet zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles gegeben, steht in Matthäus 6, 33. Und damit meint er, dass wir alles zum Leben Notwendige bekommen, wenn wir sein Reich und letztlich ihn selbst zur Nummer eins machen. Da gehört hinein, wie ich mit meinem Geld umgehe, mit meinem Besitz, meinem Vermögen, aber da gehört auch dazu, wie ich mit meiner Zeit umgehe, meiner Arbeitskraft, meinem Ehrenamt, wie ich mich in andere Menschen investiere, ob ich bereit bin, mich zu verschenken, selbst wenn ich am Ende vielleicht überhaupt rein gar keinen Nutzen davon habe. Bin ich bereit zu lieben und großzügig zu vergeben? Oder suche ich nur nach der Erfüllung meiner eigenen Wünsche und Erwartungen? So wie es letztlich eben diese Schriftgelehrten gemacht haben. Ich habe ja am Anfang gesagt, Großzügigkeit ist nicht abhängig von deinem Vermögen, sondern von dem, was du zu tun vermagst, was du tun willst. Letztlich ist die Frage, ob du großzügig sein kannst, die Frage, ob du großzügig sein willst. Du hast die Wahl zu geben, Gutes zu tun, dich für Gott und deinen Nächsten einzusetzen. Was willst du? Was ist es dir wert? Und dann fangen kleinen Schritten an, weil wie mit so vielen Dingen ist auch die Sache der Großzügigkeit eine Sache des Lernens, des Übens. Du musst nicht gleich jemanden auf ein Fünf-Sterne-Menü einladen, du kannst ja auch mit einem Eis oder mit einem Cappuccino anfangen. Oder wenn du das nächste Mal eine Spende überweist, dann kannst du ja einfach mal mutig 5 Euro mehr drauflegen. Oder wenn das nächste Mal dein nerviger Kollege auf der Arbeit wieder kommt und dir wer weiß was erzählt, dann spar dir einfach mal deine genervten Widerworte und hör großzügig drüber hinweg. Und falls du neben dieser Witwe noch ein anderes gutes Vorbild brauchst, dieser Bibeltext steht ja in Lukas 21, danach gibt es noch eine Endzeitrede von Jesus und dann sind wir auch schon voll in der Passionsgeschichte von Kreuzigung und Auferstehung. Und wie bezeichnend, oder, dass diese letzte Lehreinheit Jesu um Opfer von 100% geht und danach macht er das dann selbst. Jesus gibt sein Leben 100%, damit wir Zugang zu Gott haben können, damit wir aus Gottes Fülle und Überfluss leben können. Also nochmal kurz zusammengefasst, alles, was wir tun, soll zu Gottes Ehre sein. Es geht nicht um unseren eigenen Vorteil, um unser Lob und unsere Anerkennung, so wie das bei diesen Schriftgelehrten der Fall war. Wir sollen nicht berechnen, wie viel, wo und wann wir geben, damit uns Menschen dafür bewundern. Stattdessen fordert uns Jesus auf, 100% zu geben. 100% unser Leben und unser Vermögen ihm zur Verfügung zu stellen. Wir sollen und dürfen großzügig sein. So wie diese Witwe alles gegeben hat, sie soll unser Vorbild sein. Letztes Geben keine Frage des Besitzens, sondern des Gottvertrauens. Wir können großzügig sein, weil Gott uns versorgt, weil Gott uns alles gibt, was wir brauchen. Glaubst du das? Und aus so meinen ganz persönlichen Experimenten kann ich sagen, ja, Großzügigkeit kann man üben und es stimmt absolut, dass Geben seliger ist als Nehmen und es stimmt auch, dass Gott versorgt. Ich bin überzeugt, unser Gott ist großzügig und ja, schon, es gibt auch manchmal Dinge in meinem Leben, wo ich denke, boah Gott, da fehlt mir aber irgendwie was, kannst du das nicht mal ändern? Aber trotzdem entscheide ich mich einfach immer wieder neu zu sagen und zu glauben, okay, Gott gibt mir aber alles, was ich für heute brauche. Manchmal ist es nicht so leicht und deshalb ist es auch gut, wenn man sich immer wieder neu daran erinnern darf. Und auch das ganze Geben und großzügig sein ist nicht so, dass ich schon wüsste, wie das alles geht. Deshalb ist es gut, dass ich diese Predigt halten darf. Und ich wünsche mir einfach, ich wünsche euch und ich wünsche mir uns, dass wir das lernen, dass wir das einüben, dass wir großzügig sind, weil darauf so ein großer Segen liegt. Amen.